Ja, die Frage vorletzten Sonntag und auch diesen Sonntag ist wieder an dich und dein Herz. Bist du gesetzlich? Oder hast du vielleicht in deinem Leben gesetzliche Tendenzen, die sich eingeschlichen haben? Oder kennst du Menschen, die gesetzlich sind? Doch die Frage ist hier wieder, was bedeutet es eigentlich nochmal gesetzlich zu sein? Ein Begriff, den wir oft hören, vielleicht auch in der Gemeinde, von Personen, aber was bedeutet es eigentlich? Und es sind wieder sehr gute und sehr wichtige Fragen, die wir zu beantworten haben. Also hör auf die folgenden Aussagen, hör dazu, die folgenden Beschreibungen und schaue, ob sie vielleicht auf dich zutreffen. Gesetzlichkeit kreiert eine äußere Fassade, einen äußeren Standard der Gerechtigkeit, um so Gottes Gnade und seine Anerkennung zu erlangen. Gesetzlichkeit lässt einen denken, Gott akzeptiert mich allein durch meine Taten. Gesetzlichkeit strebt nach Tradition, Überzeugung oder Gebote, die über die Lehren von Gottes Wort hinausgehen. Und das Einhalten dieser Extraregeln ist dann auch der Maßstab deiner eigenen Geistlichkeit, sowohl für dich selbst als auch für deinen Nächsten. Und Gesetzlichkeit liest in Gottes Wort Dinge hinein, die nicht so oder gar nicht in Gottes Wort stehen. Und dennoch sieht man diese Zusätze als biblischen Befehl an, sogar höher als Gottes Wort. Aber nicht allein das, sondern eine gesetzliche Person wird auch immer andere richten, die nicht nach den eigenen Traditionen, den eigenen Überzeugungen, den eigenen Regeln lebt und diese nicht einhält. Das ist Gesetzlichkeit. Ein Autor sagte, Gesetzlichkeit beschreibt eine Klasse von Menschen, die bekannt sind als die Kontrollierer. Diese Personen kennen nur Schwarz und Weiß, es gibt keine Graubereiche, keine Gnade, denn sie verlangen, dass du nach ihren Standards, nach ihren Auffassungen lebst. Und wenn du ihren Weg und ihre Ansicht nicht folgst, dann werden sie dich klein machen, dich versuchen zu manipulieren, indem sie dein Gewissen bearbeiten. Sie werden versuchen, über dich zu herrschen, dich verstoßen oder dich schlecht machen durch ihre Lästerei. Zitat Ende. Satan selbst ist ein Perfektionist und Experte der Gesetzlichkeit. Seit dem Garten Eden, wie wir später noch sehen werden. Und die Pharisäer zu Jesu Zeiten waren es auch. Wichtig ist hier aber zu verstehen, gleich von Anfang an einmal mehr, Gesetzlichkeit bedeutet nicht dein Verlangen, Gottes Wort zu gehorchen, sondern Gesetzlichkeit ist der Druck und das Streben nach Regeln, Traditionen oder Überzeugung zusätzlich zu Gottes Wort und fern von der eigentlichen Wahrheit. Nochmal, bist du gesetzlich? Haben sich Gesetzlichkeiten in dein Leben eingeschlichen? Und bist du versklavt unter diesen Gesetzlichkeiten? Gott ruft uns in seinem Wort auf. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Warum? Denn gesetzliche Menschen haben verhärtete Herzen. Doch wir müssen den Stolz, den Hochmut, alle Selbstgerechtigkeit und alle Selbstverherrlichung ablegen und uns vor unseren Schöpfer Gott, vor unseren Herrn der Herren demütigen und eben auch vor seinem Wort, richtig? Doch das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf in unserem Herzen. Wir kennen es vielleicht von uns jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Aber es ist auch ein Kampf in dieser christlichen Welt heute. Und es ist ein Kampf zwischen Wahrheit und Gesetzlichkeit. Und das ist der Titel, den wir vorletzten Sonntag uns schon angeschaut haben und auch diesen Sonntag aus unserem Abschnitt hier in Markus 7, 1 bis 13. Der Titel Wahrheit gegen Gesetzlichkeit Teil 2. Denn Markus 7, 1 bis 13 gibt uns zwei Wahrheiten über den Kampf zwischen der Wahrheit und der Gesetzlichkeit, damit du dich ein für alle Mal von der Gesetzlichkeit befreist und allein Gottes Wahrheit nachstrebst. Die erste Wahrheit, die wir uns vor zwei Sonntagen angeschaut haben im Text hier bei Markus 7, war erstens, Gesetzlichkeit will Menschen versklaven. Und das haben wir doch in unserem Abschnitt so klar gesehen, oder? Lest noch mal mit mir zusammen Markus 7, 1 bis 5. Ich lese aus der Elberfelder vor, da heißt es, und es versammelten sich zu ihm, zu Jesus, die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unrein, das ist ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschung der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Das ist unser erster Abschnitt gewesen, den wir uns angeschaut haben. Hier kamen also die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, also die Elite, direkt aus Jerusalem, um Jesus anzuklagen. Warum? Weil einige seiner Jünger mit dreckigen Händen die das Brot gegessen haben. Und man könnte sagen, hä? Was ist daran so schlimm? Mit dreckigen Händen ist, oder manche würden sogar sagen, die von uns ein bisschen kleinlicher sind, sagen, hey, mit dreckigen Händen wisst man nicht. Haben wir es schon unseren Kindern beigebracht. Aber es geht hier nicht um dreckige, schmutzige Hände, wie wir sie kennen, wenn wir vorher buddeln waren mit den Kindern, sondern die Jünger hatten hier unreine Hände, weil sie die zeremoniellen Waschungen der Juden nicht einhielten, weil sie die Überlieferung der Alten nicht missachteten. Nicht die Überlieferung aus Gottes Wort, sondern die Überlieferung, die Tradition der Juden. Diese Traditionen, die im Talmud festgehalten sind, als die Auslegung des Gesetzes und auch als Erklärung, wie man das Gesetz anzuwenden hatte, nur dann, wenn man diese Regeln, diese Extra-Regeln, diese Tradition der Juden einhielt, war man rein und heilig vor Gott. Nach ihrem Maßstab, nach dem äußeren Tun, egal wie das Herz aussieht. Und jeder Verstoß gegen diese Extra-Regeln, diese Tradition, diese Überlieferung der Alten hatte mächtige Konsequenzen. Aber das ist Gesetzlichkeit, wie wir es hier bei den Pharisäern sehen. Denn Gesetzlichkeit fügt Gottes Wort Wahrheiten hinzu, überbetont gewisse Wahrheiten, verdreht Wahrheiten oder lässt ganze Wahrheiten weg. Und nur wenn du diese menschlichen Regeln hältst, verkaufst als göttliche Wahrheiten, nur dann bist du heilig, gerecht und gut. Nur dann bist du ein Christ, nur dann bist du geistlich, wie wir es so oft heute hören. Doch das ist Gesetzlichkeit. Und manche von uns denken vielleicht, ach kommt, warum reden wir so viel über die Pharisäer und Schriftgelehrten? Ach, es geht hier doch nur um Waschungen von Händen, unreine Hände. Ich meine, das waren die Pharisäer, die waren ein bisschen kleinlich, ja. Ich meine, mach doch nicht so eine große Sache draus. Ich meine, wir reden immer so viel über Gesetzlichkeit, so schlimm ist das doch gar nicht. Wirklich. Leute, wir müssen uns bewusst machen, Gesetzlichkeit ist der Grund, warum Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde. Und für uns starb. Gesetzlichkeit ist der Grund, warum die Apostel ermordet wurden. Und Gesetzlichkeit ist der Grund, warum seit 2000 Jahren Tausende von Christen ihr Leben gelassen haben. Gesetzlichkeit ist keine kleine Sache, sondern es ist eine teuflische und tödliche Sünde, die begangen wird von solchen, die über Gottes Wort hinausgehen, und ist einer der Hauptsünden der heutigen Christenheit. So kamen die Pharisäer also hier zu Jesus mit dieser Anschuldigung. Doch wie reagierte unser Herr der Herren? Wir haben es letztes Mal schon gesehen mit unserer zweiten Wahrheit über den Kampf zwischen der Wahrheit und der Gesetzlichkeit. Gottes Wahrheit befreit von aller Gesetzlichkeit, richtig? Gottes Wort befreit von der Versklavung unter die Gesetzlichkeit. Und Jesus tut es, indem er uns 5 radikale Wahrheiten offenbart. Und die erste hatten wir uns auch schon angeschaut beim letzten Mal. Gesetzlichkeit ist Heuchelei, richtig? Da antwortet Jesus in den Abschnitt in Versen 6 und 7. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten: Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt. Dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Diese gesetzlichen Pharisäer und auch viele Menschen heute heucheln. Bedeutet, sie geben vor, etwas zu sein, was sie nicht sind. Sie schauspielern. Sie sagen, sie sind Christ, aber sie folgen Gottes Wort nicht oder nicht so, wie Gottes Wort es wirklich sagt. Sie folgen lieber den eigenen Überzeugungen, den eigenen Gefühlen, eigenen Lüsten, falschen Lehren oder den Lockrufen der Welt mehr als Gottes Wort. Und dennoch meinen sie, sie lieben Christus, sie lieben Gott, sie folgen ihm, sie folgen seinem Wort. Doch wenn du Gott, wenn du Jesus, Christus und sein Wort nicht so liebst, so folgst, wie es Gott in seinem Wort gesagt hat, dann bist du ein Heuchler, wie es Gottes Wort sagt. Du schauspielerst dir, anderen Menschen und Gott etwas vor zu sein, was in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Und wer kann das am besten erkennen? Gott, oder? Gott. Gott sieht alles. Heuchlerei bedeutet also, Gott zu ehren, ohne mit dem ganzen Herzen dabei zu sein. mit den Lippen zu singen, anzubeten und von ihm zu reden, aber nicht mit dem Herzen beim Herrn und bei seinem Wort zu sein. Aber nochmal, Gott sieht alles. Wir können Menschen etwas vormachen, wir können uns etwas vormachen, wir sind manchmal Meister darin. Aber wir können Gott nichts vormachen, denn er sieht unsere Herzen. Er sieht unser Innerstes, den Ort unseres Seins, den Ort unserer Wünsche, Hoffnung, unseres Willens und Verlangen. Und er weiß, wer wir in Wirklichkeit sind, wonach wir verlangen, wonach wir streben, wonach wir leben. Und deswegen hatten wir uns die Stelle letztes Mal angeguckt, in Joel 2,13, wo es heißt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Einfach ausgedrückt für uns immer wieder, tut Buße. Tut Buße von innen nach außen. In eurem Herzen bekennt eure Sünden, euch eure Heuchelei, eure Schauspielerei. Lebt ein authentisches Leben mit und vor dem Herrn, persönlich mit ihm, denn er sieht alles, er weiß, wer du bist, er weiß, was du in deinem Herzen hast. Und nur dann, wenn wir so mit dem Herrn leben, persönlich, eng, authentisch, offen, ehrlich, dann sind wir ein wahrer Christ, ein wahrer Nachfolger, ein wahres Kind Gottes. Allein durch die Gnade Gottes, allein durch Glauben und allein durch das Wirken seines Wortes. Amen. Denn Gottes Wort, und das ist so wichtig, will dich befreien von allen Gesetzlichkeiten, allen. Und damit kommen wir unserer zweiten radikalen Wahrheit, die Jesus über Gesetzlichkeiten offenbart. Und damit machen wir endlich weiter mit unserem Abschnitt hier. Und der zweiten Wahrheit ist, Gesetzlichkeit wird bestimmt durch Werke. Wir hatten, Gesetzlichkeit ist Heuchelei. Und der zweite Punkt, den wir hier sehen und über Gesetzlichkeit von Jesus offenbart bekommen, weil wir uns nichts ausdenken müssen über Gesetzlichkeit, sondern Jesus gibt uns alles in diesem Abschnitt. Und der zweite Punkt ist hier, Gesetzlichkeit wird bestimmt durch Werke. Vers 8 fährt Jesus fort, wo er sagt, denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschung von Krügen und Bechern und viele andere Dinge tut ihr. Jesus macht dir klar, Gesetzlichkeit strebt nach Gerechtigkeit, Heiligkeit und Errettung allein durch Werke. Denn dein Gehorsam kommt nicht aus deinem Herzen, aus einem neuen Herzen in Christus, sondern deinen äußeren Handlungen. Denn Werke, das Tun, Äußerlichkeiten stehen bei dir im Zentrum. Und damit, sagt Jesus, verlasst ihr Gottes Gebot. Damit verlässt der Gesetzliche das Wort Gottes. Denn Gesetzlichkeiten, Werke stehen im Zentrum, wie die Pharisäer. Denn er sagt dir, wenn du Gottes Wort etwas hinzufügst, Stellen verdrehst oder andere weglässt, dann wandelst du nicht mehr nach seinem Wort und nicht mehr nach seinem Willen. Das macht dir eigentlich klar. Er sagt, das Gebot Gottes haben sie verlassen. Und der Gesetzliche, das ist interessant, wenn man sich über Gesetzlichkeit unterhält, und das ist auch im Text hier so, gesetzliche Menschen kennen keine Grenzen, oder? Sagt er auch hier, in Vers 8, es gibt keinen Stopp bei Gesetzlichkeiten. Waschung von Krügen, Bechern und viele andere Dinge. Viele andere Dinge. Unendlich weiter. Der Talmud hat hunderte von Gesetzen, die einzuhalten sind, besonders bei Waschung und besonders am Sabbat. Einmal angefangen, fügen gesetzliche Menschen immer mehr Regeln hinzu und verdrehen alles Mögliche. Alle möglichen biblischen Aussagen. Und sie machen es so, wie sie es wollen. Sie nehmen alles unter die Lupe, sie hinterfragen alles, jeden Krug, jeden Becher, alle Kleidung, jede Körperhaltung. Alles tun, denn sie wollen, dass alles so läuft, wie sie es wollen, wie sie es meinen, wie es ihnen gefällt, nach ihrem Standard. Warum? Weil ihr Herz nur auf die Werke, auf das Äußere, auf das Tun ausgerichtet ist und nicht auf das Herz, sondern allein auf tote Werke. Leute, wir alle stehen in der Gefahr, in unserem Leben mehr auf Werke zu schauen. Ist immer so interessant, bei Gesetzlichkeit kann man vielleicht sagen, ich bin nicht gesetzlich. Aber wir alle können so leicht in unserem Leben einfach nur Werke tun, einfach nur Dinge abhaken, einfach nur uns selbst in unserer Geistlichkeit vor dem Herrn durch unser Tun definieren. Und wir hören es so oft, ein wahrer Christ darf kein Fernsehen schauen. Er darf keinen Schmuck tragen, keinen Bart tragen oder einen Bart tragen, hoffentlich einen Bart tragen. Als eine Frau muss eine Christin einen Rock tragen, 15 cm unter dem Knie. Man muss 15 Kapitel am Tag lesen, dann ist man ein wahrer Christ und heilig. Man darf nur auf den Knien beten. Es gibt keine andere Haltung. Man darf nicht rauchen, alleine ohne Schlagzeug die Lieder singen. Sorry, David. Man muss 10 Menschen im Jahr zu Jesus führen. Nur dann ist man ein wahrer Christ. Oder man muss alleine in der Liebe Gottes wandeln. Alles andere ist zweitrangig und unwichtig. Nur dann bist du ein wahrer Christ. Nur dann bist du wirklich geistlich, wirklich. Gottes Wort sagt uns so klar, mit einem toten Herzen, mit leeren Worten, mit bloßen Werken kannst du Gott nicht anbeten. So wichtig. Er sagt hier in dem Text in Vers 8, es ist vergeblich. Gott sieht es nicht. Gott nimmt es nicht an. Nein, er geht sogar noch viel weiter. Gott verachtet einen falschen Gottesdienst. Hört euch nur kurz Amos 5, 21 bis 23 an. Und ich habe das viel in letzter Zeit auch besprochen. Man denkt immer so, Gesetzlichkeit, tote Werke, ach, das muss man ganz klar sehen, das muss man verleugnen. Im Alten Testament, sie haben geschlachtet, sie haben die Kutten getragen, sie haben alles aufgebaut, sie haben gesungen, sie haben die Räucherstäbchen gehabt, alles. Doch was sagt Gott über tote Werke? Amos 5, 21 bis 23. Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlung nicht riechen. Wenn ihr mir auch eure Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch keinen Gefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tu nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Warum? Weil Gott hasst Gesetzlichkeit. Er hasst einen falschen Gottesdienst. Er hasst fremdes Feuer. Er hasst tote Werke. Werke ohne Glauben. Und Werke ohne Wahrheit. Werke mit einem Herzen fern von dem Retter. Und wisst ihr, warum das so scheußlich ist? Und so gefährlich? Weil man solche Gemeinden sieht, die von Gesetzlichkeiten überquillen. Das Gefährliche und das Abscheuliche in solchen Gemeinden ist, dass jeder Ungläubige kann dort reingehen, sich anschließen, irgendwelche äußeren Werke machen und dann sich selbst und von anderen dargestellt zu werden als heilig und Christ. Einfach nur in dem äußeren Wandeln nach Werken. Selber zu meinen, man wäre auf dem Weg in den Himmel, weil es andere auch noch bestätigen, die selber auf diesem verdrehten Weg sind. Doch in Wirklichkeit ist die Person tot, mit toten Werken und damit immer noch auf dem Weg in die Hölle. Warum? Weil es kein Herz hat in Christus, wiedergeboren durch Buße, Erneuerung. Und deswegen müssen wir mit einstimmen in Matthäus 23, wehe solchen Lehrern. Wehe solchen Lehrern, die ein falsches Evangelium verkündigen und so Menschen verdrehen und versklaven unter Gesetzlichkeiten. Wie diese Lehrer hier in Markus 7. Doch Jesus und seine Wahrheit wollen dich frei machen von toten Werken. Denn es geht beim wahren Evangelium nicht allein um Werke, sondern um ein Herzensbekenntnis. Ist so wichtig. Der Erkenntnis der einen Wahrheit von Gottes Wort, der Erkenntnis von Gott, von dir selbst im Lichte seines Wortes und die Erkenntnis von dem einen Evangelium und was es von dir fordert. Und diese Erkenntnis führt dann zu einem wahren Bekenntnis der Buße vor dem Herrn. Und dieses wahre Bekenntnis der Buße vor dem Herrn durch sein Wort führt dann auch zu einem wahren Leben in und durch Christus, in seiner göttlichen Wahrheit und damit auch zu einem allein Gott verherrlichenden Leben. Ja, wir sind errettet aus Gnade, wir sind errettet aus Glauben, wir sind errettet zu guten Werken, aber das alleine aus Gott. Und für Gott, richtig. Aber Gesetzlichkeiten streben alleine nach toten Werken. Und wir müssen so aufpassen, dass wir nicht werksgerecht sind, sondern dass wir uns selber prüfen in unserem Herzen und schauen, ob wir aus dem Herzen heraus, aus der Liebe, aus der persönlichen Beziehung, aus der Hingabe, ja in Schwachheit, ja mit Fehlern, aber mit ganzer Hingabe dem Herrn dienen. Dritte radikale Wahrheit, die uns Jesus hier über Gesetzlichkeiten offenbart, ist so wichtig. Wieder, Gesetzlichkeit liebt Kontrolle. Leute, dieser Punkt ist so wichtig bei Gesetzlichkeit. Denn deswegen ist Gesetzlichkeit so attraktiv. Man wundert sich die ganze Zeit, warum ist Gesetzlichkeit so beliebt? Warum? So verlockend und so verbreitet. Warum? Gesetzlichkeit liebt Kontrolle. Nochmal Vers 8. Denn ihr, sagt Jesus, verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Ihr haltet welche Überlieferung? Der Menschen. Denn gesetzliche Menschen wollen nicht unter der Autorität Gottes leben. In Wirklichkeit wollen sie das gar nicht. Denn sie lieben ihre eigenen Überlieferungen, ihre eigenen Traditionen, ihre eigenen Regeln mehr. Warum? Denn sie lieben Kontrolle. Mehr als Gott und sein Wort. Darum ging es den Pharisäern. Wenn man die Pharisäer betrachtet, es geht ihnen einzig und allein um Macht und Kontrolle. Das war ihr ganzes Streben. Und Leute, darum ging es schon im Garten Eden, wie ich es bei der Einladung gesagt habe, bei der ersten Sünde. In 1. Mose 3, richtig? Was war die Aussage? Ihr könnt frei sein. Ihr könnt es tun. Na okay, noch ein bisschen mit Gott und seinem Wort. Aber in Wirklichkeit kann ich euch sagen, Gott weiß, dass es euch gut gehen wird, wenn ihr frei seid. Wie toll das freie Leben dann für euch sein wird. Habt Gott einfach mit dabei. Ihr müsst ihn nicht ganz ablehnen, aber ihr seid am Steuer. Macht euch das bewusst. Ihr könnt euch entscheiden. Ihr könnt es tun. Das war die gleiche Lüge, die wir im Garten Eden schon gesehen haben. Die gleiche Lüge der Gesetzlichkeit noch heute. Und so viele Menschen, die sich Christen nennen, folgen heute diesen teuflischen Lügen Satans, die wir überall hören. Du kannst so leben, wie du es willst. Oder hören wir doch nur heute. Aber dazu noch ein paar biblische Streusel fürs Gewissen. Ja? Nicht ganz ohne Gottes Wort. Als eine äußere Religiosität und fertig ist der moderne, zeitgemäße Christ. Folge deiner Entfaltung und dann wirst du nicht sterben, so sagt es Satan. Folge deinen Träumen und nicht der extremen Abhängigkeit zum Geist. Nicht so übertreiben. Folge unseren Wahrheiten und nicht allein Gottes Wort. Du bist viel zu eng. Man muss es heute so und so verstehen. Und bitte nenn dich Christ. Ja, bleib doch dabei. Ist alles gut. Ist alles okay. Aber sei dir bewusst, du hast die Kontrolle. Das ist der verdorbene Zeitgeist von heute. Auch in so vielen Gemeinden. Aber dieses verdorbene Streben nach Kontrolle ist in Wirklichkeit Faulheit. Das ist ganz interessant. Das ist in Wirklichkeit, das ist Faulheit. Warum? Weil es doch so viel einfacher sich anhört, oder? So einfacher erscheint, seinen eigenen Willen, seinen eigenen Wünschen, seinen eigenen Gefühlen zu folgen, oder? Es ist so viel einfacher. Folge, wie du dich fühlst und mach es. Es ist so viel einfacher. Es klingt so einfach. Tu, was du willst und Gott wird es schon segnen. Doch Leute, das ist kein wahres Christentum. Das ist der breite Weg ins Verderben. Und ja, es klingt so viel schwerer. Hört genau zu. Es klingt so viel schwerer, vermeintlich. Beuge dich Gottes Wort. Gehorche seinem Wort, warte auf seine Antwort und nimm sie dann auch an, wie sie kommt. Das klingt so viel schwerer. Manche Leute würden sagen, oh, so erdrückend, oh, so eng. Das ist die enge Pforte, die in die Herrlichkeit führt. Das ist das wahre Evangelium. Warum? Warum ist es eigentlich auch dieses echte Leben mit Jesus gar nicht so schwer, wie die meisten sagen? Warum? Philipper 2,13. Weil Gott es ist, der in Wirklichkeit in dir wirkt und dich zum Ziel bringt. Weil er es ist, der für dich kämpft, weil sein Geist sich in dir verwendet. Er ist es, der in uns wirken will, wenn wir ihm gehorchen. Doch wie ist das möglich? Wie können wir dieses wahre Leben mit ihm leben? Und die Antwort liegt in einem Abschnitt, den wir in ein paar Monaten oder vielleicht in Jahren in Markus 8 sehen, wenn ihr rumblättert. Markus 8, 34 bis 36, da kommen wir irgendwann hin, je nachdem, wie schnell wir predigen. Aber dann seht ihr schon mal den Kontext. Hier beschreibt Jesus, wie es möglich ist, dieses Leben zu leben, wirklich dieses echte, wahre Christus-Leben als Christus nach. Da sagt er so klar, Markus 8, 34, 36, ihr kennt das. Wer mir nachkommen will, der bleibt in Kontrolle. Der liebt sich selbst. Der bestätigt sich selbst. Nein. Wer mir nachkommen will, so unmodern, was jetzt kommt, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt, mit allen Lüsten, mit aller Kontrolle, mit aller Macht und sein Leben verliert? Es nützt ihm nichts. Leute, beim Christenleben oder beim Christentum, beim wahren Christentum geht es nicht um Kontrolle, sondern es geht um Selbstaufgabe. Es geht um deine Unterordnung und dein Gehorsam unter den Willen Gottes. Wie Sprüche 3,5 so deutlich sagt, wo es heißt, vertraue auf den Herrn. Mit was? Von ganzem Herzen. Und dann heißt es was? Vertraue nicht auf was? Auf deinen Verstand. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist umgedreht heute, oder? Das ist komplett umgedreht heute. Verlass dich auf deinen Verstand, denke, was du willst, tu, was du willst, wie du dich fühlst. Und dann verbiege den Herrn, heißt es eigentlich. Aber es geht nicht um dich. Nicht um deine Gefühle. Nicht um deine Meinung. Nicht um deinen Willen, sondern es geht allein um Gott. Es geht allein um Gott. Es geht allein um seinen Willen. Und diese Wahrheit, diese Wille Gottes, diese Gebote Gottes werden dich befreien von allem Selbstbetrug, in dem Gottes Wort dein Herz und dein Leben kontrolliert. Und nicht du, wie es Jakobus 4,7 auch sagt, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel. Wie geht es? Allein durch sein Wort, alleine in und durch Christus. Woran hältst du also in deinem Leben fest? So wichtig, auch da, dass wir uns wieder prüfen, dass wir sagen, ich bin nicht gesetzlich. Aber was sind Dinge, die du kontrollierst? Wo du immer in der Kontrolle bist, wo du einfach nicht loslässt. Besonders dann, wenn du alleine bist, wenn dich keiner sieht. So einfach manchmal, hier wieder die Heuchelei, vorzuspielen, wer wir sind. Doch wenn wir alleine sind, machen wir uns Wahnsinn über alles. Über alles. Welche Überzeugung, Wünsche, Sehnsüchte oder Lüste sind dir wichtiger als der Herr, die du einfach kontrollieren willst in deinem Leben? Liebst du deine Kontrolle mehr als Gottes Autorität, als sein Wort? Doch 1. Petrus 5,5 sagt hier so deutlich zu uns, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Also demütige dich. Kontrolle ist einfach nur ein Zeichen deines Stolzes, deines Hochmutes. Aber Gott widersteht den Hochmütigen. Aber dann als Zusage, er gibt dem Demütigen Gnade. Unverdiente Gnade. Also Gesetzlichkeit ist Heuchelei. Gesetzlichkeit strebt allein nach Werken. Liebt Kontrolle. Und die vierte radikale Wahrheit, die Jesus hier im Text über Gesetzlichkeit offenbart, ist viertens, Gesetzlichkeit ist menschzentriert. So ein wichtiger Punkt. Auch weiterhin. Vers 9 sagt Jesus, und er spricht zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Hier heißt es wieder, wieder sehen wir es, Gesetzlichkeiten verwerfen Gottes Wort, um an ihren Überzeugungen, an ihren Regeln, an ihren Lüsten, an ihren Traditionen festzuhalten, festgeklammert. Das ist diese Kontrolle. In dem Denken frei zu sein und dennoch so versklavt zu sein unter diesen Gesetzlichkeiten. Aber Jesus geht hier in Vers 9 eine Stufe weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das erkannt habt. Er spricht erst darüber, ihr habt die Propheten, die Worte der Propheten übertreten, ja, wie wenn er mit Jesaja kommt. Und jetzt kommt er, so, ihr habt auch das Gesetz übertreten. Er sagt, das Gebot Gottes, das Gesetz, die Tora, die 5 Bücher Mose, eigentlich das Heiligste, was den Juden am heiligsten war. Und er sagt, ihr habt auch das Gebot Gottes, das Gesetz übertreten. Doch inwiefern hatten sie das Gesetz, die Gebote Gottes verworfen und übertreten? Vers 10, denn Mose hat gesagt, jetzt kommt er mit Mose, wirklich. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ganz einfach, er sagt, einer der 10 Gebote, das 5. Gebot, was alle gut kannten aus 2. Mose 20. Alle kannten das wunderbar, sie konnten die 10 Gebote rauf und runter reden. Und dieses Gebot, das 5. Gebot, bedeutet ganz praktisch, du sollst deine Eltern lieben. Ja, alle Eltern freuen sich über dieses 5. Gebot. Ja, ich meine, wir kennen es im Neuen Testament. Das ist eine Sache, die wir unseren Kindern ganz früh beibringen. Bedeutet, du sollst sie hochachten, sie respektieren. Auch wenn sie älter werden, ganz wichtig, auch in diesem Punkt. Wenn deine Eltern älter werden, auch dann sollst du sie respektieren, sollst du sie lieben. Doch Jesus fügt hier in Markus 7 einen Zusatz hinzu, indem er sagt, was in 2. Mose 20 so nicht steht. Und da sagt er, wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Des Todes sterben. Denn im Alten Testament galt, das ist interessant, hört mal zu. Altes Testament, ja, die meisten Kinder werden sagen, oh, Altes Testament. Im Alten Testament galt, wenn man schlecht von oder über seine Eltern sprach, kontinuierlich, andauernd, sie respektlos behandelte, dann wurden die Ältesten des Dorfes gerufen, die haben dich dann geschnappt, zur Klippe gebracht, dich runtergeschmissen, Stein hinterher, bis du tot warst. Kurz, du wurdest gesteinigt, wenn du deine Eltern respektlos behandelt hast. Altes Testament. Doch warum fügt eigentlich Jesus hier diese Worte hinzu? Warum kommt er jetzt hier auf das Gebot Gottes? Denn die geistliche Elite folgte einmal mehr nur ihren eigenen Regeln und missachtete Gottes Wort. Wenn Jesus sagt, hier in Versen 11 bis 12, guckt in Markus 7 rein, er sagt, ihr aber lehrt, also vorher noch, denn Mose hat gesagt, Gottes Gebot sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter lieben, sie ehren und ihn nicht fluchen. Und dann sagt er, ihr aber lehrt, wichtig, nicht Gottes Wort sagt, sondern ihr sagt entgegen. Wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Weihgabe, ist bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Die meisten von euch sagen, ich habe keine Ahnung, was sie bedeutet. Korban, was soll das bedeuten? Korban, ganz einfach, war ein Schwur vor Gott, den die Juden damals gaben und sagten. Und er sagte, alles, was ich habe, alles, was ich meinen Eltern hätte geben können und müssen, habe ich jetzt Gott gegeben. Ich habe es Gott geschworen, ich habe es Gott geweiht. Und mit diesem Schwur für Gott kann ich es nicht mehr zurücknehmen und bin befreit von meiner Verpflichtung nach dem 5. Gebot zu sagen, ich muss mich um meine Eltern kümmern. Ich habe alles, was ich habe, Korban. Alles geschworen für den Herrn und kann jetzt machen, was ich will. Ich bin befreit und alles ist gut. Alles gehört mir dem Herrn. Deswegen kann ich es verwenden, wie ich will, für den Herrn, für den Tempel. Einige meinen hier vielleicht auch von euch, ich verstehe immer noch nicht. Warum ist es wichtig? Warum gehen wir nicht einfach weiter? Lass uns einfach Vers 13 machen. Die meisten werden vielleicht sagen, ja, und da stimme ich zu. Sowas kommt heute nicht mehr vor. Wer von euch hat schon mal Korban geschworen? Keiner? Gut. Doch Leute, Gesetzlichkeit ist so menschzentriert. Denn bei der Gesetzlichkeit dreht sich alles um dich. Um dein Wohlbefinden, deine Gefühle, deine Probleme, deine Sehnsüchte, dein Vorlieben, deine Regeln und deine Überzeugung. Und diese so zu erfüllen, wie du es willst, mit den Aussagen, mit den Bibelstellen, mit den Verdrehtheiten, mit den extra Dingen, damit du gut wegkommst. Und du machst es so verdreht, dass du sagst, ach, Gott wird es schon verstehen. Ah ja, ich habe es für ihn geschworen, sogar für ihn. Gott wird es verstehen. Gott hat in Wirklichkeit auch gar nichts dagegen. Das sagen doch unsere Traditionen, unsere Überlieferungen. Oder die meisten sagen, man muss es auch so oder so verstehen. Wie kann denn Gott was gegen Liebe haben? Hört man heute oft. Gott möchte doch, dass ich glücklich werde. Gott will doch, dass ich das bekomme, was ich so sehr haben will. Er wird mir doch nichts vorenthalten. Auch wenn andere darunter leiden müssen, du stehst im Zentrum. Denn bei der Gesetzlichkeit geht es in Wirklichkeit nicht um Gott, nicht um seine Ehre, nicht, auch nicht bei diesem Schwur, sondern es geht um dich und deine Ehre und dein Wohlbefinden. Und deswegen, warum schwörten diese Geistlichen? Muss man sich die Frage stellen, warum schwörten eigentlich diese Geistlichen? Für ihr Zeug, ihr Hab und Gut weg von den Eltern, indem sie sich nicht mehr um ihre Eltern kümmern müssten, den Tempel. Warum? Ganz einfach. Weil sie gesehen werden wollten von den Menschen. Das war bei den Pharisäern damals einer der Hauptgründe, was wir auch in Matthäus 23, 5 und 7 finden. Da heißt es, alle ihre Werke tun sie, aber alle ihre Werke, sagt Jesus. Ja, wenn Jesus übertreibt, dann meint er es wirklich ernst. Ja, nicht so wie wir, die sagen alle und nie. Aber Jesus sagt, alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Alles, was sie taten, hatte nur ein Ziel. Menschen, Ehre von Menschen und ich im Zentrum. Da sagt er, um von den Menschen gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihr Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß und sie lieben die obersten Plätze bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in der Synagoge und die Begrüßung auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Das waren die Pharisäer. Das ist Gesetzlichkeit. Es ist menschzentriert, geheuchelt vor den Menschen, für sich selbst. Das Interessante ist bei dieser Menschzentriertheit, und da können wir uns selber auch prüfen, weil es so wichtig ist, weil wir so leicht geneigt sind, auf den Menschen fokussiert zu sein und in unserem Leben mehr als Gott. Aber das Gefährliche bei dieser Menschzentriertheit und Ich-Zentriertheit bei der Gesetzlichkeit ist, dass sobald andere Menschen meine Ansichten, meine Traditionen, meine Regeln, meine Überzeugungen, meine Vorlieben, meine Lüste, meine Sehnsüchte, alles, was ich mir zur in Frage stellen oder dieser Erfüllung im Wege stellen, dann werden diese Menschen über die Klinge springen müssen. Bedeutet, jeder, der nicht so will, wie der Gesetzliche es meint, der muss leiden. Der wird niedergemacht. Der wird verlacht, verachtet, verspottet, abgelehnt. Wegen vielleicht seiner Bibeltreue, wegen seinem heiligen Wandel, wegen seiner treuen Nachfolge. Soweit, dass sich der gesetzliche Mensch als unrein bezeichnet. Oder? Das ist doch diese Verdrehtheit hier im Text. Sie haben die Jünger, die so frei vor dem Herrn wandelten, so treu eigentlich seinem Wort gegenüber, haben sie als unrein bezeichnet. Gesetzliche gehen so weit, dass sie so verdrehen und sagen, du bist der falsche Christ. Weil Gesetzlichkeit in sich selbst nach einer Selbstbestätigung trachtet. All dieses Tun, all diese Kontrolle, all diese Menschzentriertheit geht nur nach Selbstbestätigung. Gegen jeden gerichtet, der diese Selbstbestätigung in Frage stellt oder in die Quere kommt. Doch beim wahren Christentum geht es nicht um Selbstbestätigung, ist so wichtig, sondern es geht um Selbsterniedrigung. Beim wahren Christentum geht es nicht um Selbstbefriedigung, sondern um Gottes Anbetung. Und beim wahren Christentum geht es nicht um Selbsterfüllung, sondern dem Erfülltsein von Gott und seinem Wort, seiner Wahrheit und seinem Geist. Und Leute, noch einmal, wir alle stehen in dieser Gefahr, menschzentriert zu leben. Mein Bruder sagte einmal, wir erkennen es vielleicht nicht, aber selbst als Gläubige sind wir entweder auf den Menschen oder auf Gott ausgerichtet. Es gibt keine Alternative, sagt er. Entweder ist Gott das Zentrum unseres Universums und wir haben alles nach ihm ausgerichtet, oder wir haben uns selbst zum Zentrum gemacht und versuchen alles auf uns und für uns auszurichten. Es gibt keine Alternative. John MacArthur wird hier noch deutlicher, indem er warnt, je mehr man sich selbst liebt, so wichtig jetzt, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass man einen Retter braucht. Das ist, was wir heute in dieser liberalen Gemeinden, in den Gemeinden finden. Der eigentliche Erlöser bist du selbst, weil du in der Kontrolle bist, weil du an der Macht bist, weil es alles sich um alles um dich dreht. Jesus ist eigentlich gar nicht mehr notwendig. Und Martin Lloyd-Jones fügt hier so treffend hinzu für uns und für jeden, wenn wir nur mehr Zeit damit verbringen würden, ihn anzusehen, sollten wir uns bald vergessen haben. Wir müssen allein auf unseren Herrn schauen. Wir gucken viel zu oft auf uns. Ja? So ein bisschen, wir lieben uns viel zu sehr selbst. So in der Seelsorge sagen wir oft, ja, eine Person, die in die Seelsorge kommt und sagt, ich habe ein Problem, ich liebe mich nicht. Glaub mir, diese Person liebt sich viel mehr. Ja, ich denke noch an Dr. Street, der eine beobachtet hatte, und dann hat er sie beobachtet, wie sie in der Mensa war und die ganze Zeit die Tomaten geguckt hat. Oh, die ist hässlich, die nehme ich nicht. Oh, die, nee. Ah, der, oh ja, das sieht schön aus. Der Apfel, hat Dr. Street sich später gefragt, wenn du dich so sehr hassen würdest und nicht lieben würdest, dann würdest du dir sagen, oh, ich krieg die ekligste Tomate, den ekligsten Apfel, ich verdiene nichts. Aber du liebst dich so sehr, deswegen willst du das Beste haben. Leute, wir lieben uns viel zu sehr selbst. Wir sind so viel im Zentrum unseres Lebens. Und deswegen müssen wir wegkommen davon, wegkommen. Aber Gesetzlichkeit bringt dich dahin. Es geht alles nur um dich. Und die fünfte radikale Wahrheit von Jesus hier, Gesetzlichkeit, als Zusammenfassung für alles, was wir gehört haben in diesen zwei Predigten über diesen Abschnitt, ist fünftens, Gesetzlichkeit ist gegen Gottes Wahrheit gerichtet. Und Jesus schließt diesen Abschnitt hier mit den Worten, Vers 13, und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Die letzten Verse machen hier so deutlich, Gesetzlichkeit ist gegen Gottes Wahrheit gerichtet. Ist einfach, wie es ist. Ihr hebt das Wort Gottes auf und damit ist Gesetzlichkeit gegen Gott gerichtet. Es ist letztendlich, es ist einfach nur eine Fassade, die du heuchelst, aber in Wirklichkeit ist es gegen Gott und gegen sein Wort gerichtet. Nicht, es geht nicht um seinen Willen, es geht nicht um sein Wort und um seine Ehre, sondern es geht um meine eigenen Wahrheiten, meine eigenen Überzeugungen, meine eigenen Lüste, meine eigenen Sehnsüchte, mich. Aber beim wahren Evangelium geht es einzig und allein um Gott und seine Wahrheit. Das ist es, worum es sich drehen muss. Denn Christen leben nach der Wahrheit, nicht nach Tradition. Christen leben durch eine innere Erneuerung, nicht durch äußere Regeln. Christen leben nach biblischen Geboten und Befehlen, nicht nach Bräuchen. Und Christen leben nach der Autorität Gottes, nicht nach der Einstellung, die Vorstellung oder die Vorlieben anderer Menschen. Und ja, Leute, wir haben vielleicht, wenn wir uns den Abschnitt anschauen und nochmal reflektieren und sagen, ach, aber Marco, wir haben eigentlich nicht mit Waschung zu kämpfen heute, ja. Solche Gesetzlichkeiten gibt es nicht mehr, ja, Waschung nicht mehr. Leute, wir haben vielleicht nicht mit diesen Waschungen zu kämpfen, aber heutzutage haben wir mit so viel Gesetzlichkeit zu kämpfen, überall. Und wenn wir an Gesetzlichkeit denken, ist mir so in der Vorbereitung wieder einmal, ja, ich habe ja die letzte Predigt von Markus auch schon gehalten über Gesetzlichkeit. Deswegen mal schauen, ob nochmal Gesetzlichkeit kommt, bis wir bei Markus 16 angekommen sind. Aber mir ist so bewusst geworden, wenn man über Gesetzlichkeit nachdenkt, denkt man immer an die gesetzlichen Gemeinden oder die sind gesetzlich. Die extra Regeln erfinden und die Menschen beherrschen und versklaven mit ihren Gesetzlichkeiten. Und man denkt an die. Und ja, es gibt so viele solche herrschenden Gemeinden, auch hier in Berlin, in ganz Deutschland, in Europa, überall. Gesetzliche Gemeinden, die wir als gesetzliche bezeichnen, mit ihren extra Regeln, mit ihren extra Geboten, Traditionen, die sie über Gottes Wort stellen und so Menschen versklaven und unterdrücken. Solche, die Bibelstellen verdrehen und diese als biblische Wahrheit präsentieren. Und so viele Menschen wurden schon von solchen Gemeinden verdreht und verdorben. Von solchen Lehrern und Leitern, die angeblich Gottes Wort weitergeben, zu denen Matthäus 23 sagt, noch einmal wehe euch. Und Jakobus 3,1 sagt, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass ihr ein strenges Urteil empfangen werdet. Solche Lehrer werden so ein schweres Urteil erlangen, weil sie andere verführen. Das sind blinde Leiter. Und wir haben mit solchen Gemeinden viel zu kämpfen. Aber glaubt mir, es gibt eine andere Strömung der Gesetzlichkeiten, die wir vielleicht oft gar nicht so auf dem Schirm haben oder gar nicht so bezeichnen würden als gesetzliche Gemeinden. Eine andere Strömung, die vielleicht heutzutage viel, viel größer ist, viel intensiver, viel vorherrschender ist, die wir gar nicht als gesetzlich bezeichnen. Denn es sind solche Gemeinden und Gemeindebewegungen, die nur von der Liebe Gottes reden, nur von der Freiheit reden, nur von der Selbstentfaltung, von der Allversöhnung, nur von dem zeitgemäßen Evangelium, nur von der Selbsterfüllung, der Selbstbestätigung und allem selbst, selbst, selbst. Das sind alle liberalen, emergenten Gemeinden. Aber das sind auch gesetzliche Gemeinden. So wichtig. Es sind auch gesetzliche Gemeinden. Sie haben genau das Gleiche. Sie haben gewisse Gebote über Gottes Wort gestellt. Sie verdrehen andere Bibelstellen oder lassen ganze Wahrheiten weg. Denn in solchen Gemeinden hört man immer wieder nur eine Hälfte des Evangeliums über die Liebe, die Gnade und den Segen, aber nie die andere Hälfte des gleichen Evangeliums, des Gerichts, des Zorns und der Buße. Doch Paulus sagt in Galater 1,9 zu solchen falschen Lehrern, die ein so verdrehtes Evangelium verkündigen, wenn jemand von euch, sagt er in Galater 1,9, etwas anderes als Evangelium verkündet, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Der sei verflucht. Denn Satan selbst gab vor, im Garten Eden Gott und sein Wort zu kennen. Er verdreht es und präsentiert es als Wahrheit. Und das Gleiche machen viele falsche Lehrer heute. Und so viele Menschen lassen sich mitverführen. Warum? Weil sie sich selbst mehr lieben als Gott. Weil sie mehr die Kontrolle haben wollen. Und weil sie die Werke mehr lieben. Und es sind genau diese Gemeinden, die dann gegen bibeltreue Gemeinden vorgehen. Das ist ja das, was ich vorhin schon sagte. Es sind genau diese Gemeinden, die dann gegen bibeltreue Gemeinden vorgehen, die bibeltreuen Christen einreden wollen, die auch euch einreden wollen und sagen wollen, oh, ihr seid ja so gesetzlich. Ja, das haben wir doch von denen, die so frei sind. Ihr seid so gesetzlich. Weil bei euch es immer um Gottes Wort geht. Alles dreht sich nur immer um Gottes Wort. Ihr wollt einen Tor prügeln mit der Wahrheit, hört man. Ihr seid in Wirklichkeit unrein, weil ihr alles überbetont und so eng seid und es einfach nicht erkennen wollt, dass es heute anders ist als damals. Doch Leute, wir müssen das ganz entschieden ablehnen. Denn es ist keine Gesetzlichkeit, Gottes Wort entschieden und ganz hingegeben zu folgen. Seine Befehle zu halten. Gehorsam zu sein, das ist keine Gesetzlichkeit, sondern das ist Gehorsam. Gesetzlichkeit ist es nicht zu sagen, Abtreibung ist Sünde, Homosexualität ist Sünde, entartete Lust ist Sünde, Unzucht ist Sünde, Mord ist Sünde, Lüge ist Sünde, Völlerei ist Sünde, Stolz ist Sünde, Diebstahl ist Sünde, Habgier ist Sünde und so weiter. Das ist keine Gesetzlichkeit, sondern das ist Wahrheit. Das ist ein Leben in der Wahrheit. Welcher Wahrheit? Gottes Wahrheit. Woher? Aus seinem unfehlbaren, perfekten, autoritativen Wort. Und ja, wir bibeltreuen Christen und Gemeinden müssen mehr Gottes Wort in Liebe verkündigen, in der Gnade, in der Barmherzigkeit, in Langmut und in der ganzen Frucht des Geistes. Aber nie auf Kosten der Wahrheit. Nie, indem wir Wahrheiten weglassen, sondern indem wir Gottes Wahrheit wirklich sprechen lassen. Denn was ist alleine möglich, wenn alleine die Wahrheit verkündigt wird? Was ist alleine möglich, wenn wir diese Dinge, die ich davor aufgezählt habe, auch wirklich ansprechen als Sünde? Dann alleine gibt es Raum zur Gnade. Dann alleine gibt es Raum zur Buße. Dann alleine gibt es Raum zur Vergebung. Und dann alleine gibt es Raum für ein wahres Leben in Christus. Den einen wahren und Retter. Weil seine Wahrheit verkündigt wird und seine Wahrheit dich befreien will von aller Gesetzlichkeit. Aber nicht so bei der Gesetzlichkeit, denn Gesetzlichkeit fügt Gottes Wort Wahrheiten hinzu, überbetont Wahrheiten oder lässt ganze Wahrheiten weg. Gesetzlichkeit ist Heuchelei, geht allein um Werke, geht um Kontrolle. Und bei der Gesetzlichkeit geht es alleine um dich. Aber beim wahren Christentum geht es alleine um Gott, um seinen Willen und seine Ehre. Warum? Warum? Warum ist es so wichtig? Warum predigen wir auch so, vielleicht so entschieden? Warum ist dieses Thema so wichtig? Weil ein heiliger Gott immer noch verlorene Sünder rettet, auch noch heute. Weil er, obwohl er uns alle in die Hölle hätte werfen können, weil er sich so klein gemacht hat und für uns elende Sünder starb am Kreuz. Und er starb am Kreuz, weil andere so gesetzlich waren. Und deswegen reden wir darüber. Warum? Weil Jesus Christus unseren Platz eingenommen hat. Alles gegeben hat. Eine Erlösung für uns schuf. Uns zuerst liebte. Uns zuerst vergeben hat. Uns wahren Glauben geschenkt hat. Uns wahres Leben gegeben hat. Uns seinen Geist gegeben hat. Und uns auch weiterhin führt, lenkt und leitet. Und uns alles geben will, was er im Sinn hat. Was perfekt und gut für uns ist. Das alles aus seiner Gnade. Deswegen, ja, deswegen geht und muss alles beim Christentum um Gott alleine gehen. Nichts anderes. Leute, das war der Kampf zur Zeit Jesu. Vor 2000 Jahren. Das war auch der gleiche Kampf 1500 Jahre weiter bei der Reformation. Wie es R.C. Sproul so deutlich macht, der sagt, die Reformation war nicht nur ein großes Erwachen, sie war das größte Erwachen zum wahren Evangelium seit der apostolischen Ära. Und Leute, 500 Jahre weiter brauchen wir das gleiche Erwachen. Eine gleiche Ära seit der Apostel, seit der Reformation, weg von der Gesetzlichkeit hin zur einen Wahrheit. Warum? Damit Gott alle Ehre bekommt, damit wir nach seinem Willen wandeln, zu seiner Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Okay, lass mich noch kurz beten. Treu Gott und Vater, wir wollen dir danken für deine große Gnade. Wir wollen dir so sehr danken dafür, dass du ein guter Gott bist. Danke, Herr, dass du uns Sünder errettet hast. Und Herr, wir wollen uns in keinster Weise, auch wenn wir vielleicht so scharf über gesetzliche Menschen reden oder die Pharisäer, wir wollen uns nicht erheben, wir können uns nicht erheben, weil alles ist aus Gnade. alles, was wir sehen, verstehen, tun dürfen. Alles Gute, alles kommt von dir, alles. Deswegen ist es Hauptziel immer wieder bei Gesetzlichkeit, dass wir uns bewusst machen, wir müssen uns demütigen vor dir, wir müssen klein wandeln vor dir. Wir haben es auch gesungen im ersten Lied heute, dass wir wirklich keine Kraft haben in uns. Wir wollen auf dich schauen. Wir haben nichts. Wir sind Geschöpfe geschaffen worden, um dich zu verherrlichen. Wir sind so weit davon abgewichen. Aber Herr, wir sind dir so dankbar für deine Gnade. Wir sind dir dankbar für dein Wort. Herr Jesus, du bist auf der Erde gewandelt und bist so entschieden gegen diese falschen Lehrer vorgegangen. Und das wollen wir auch tun, gegen falsche Lehrer vorgehen. Aber auch gegen die falschen Lehren, auch die sich eingeschlichen haben bei uns. Schenke, dass wir uns demütigen, dass wir Buße tun, dass wir mehr in deiner Gnade, in deiner Wahrheit wandeln und radikal in unserem Leben die Dinge anpacken, die Dinge wegtun, die einfach dir keine Ehre bringen. Danke, Herr, dass du uns befreist mit deiner Wahrheit. Und wir wollen deine Wahrheit kennen. Wir wollen dein Wort jeden Tag essen. Wir wollen es in unseren Herzen tragen. Wir wollen es weitergeben. Wir wollen einander jüngern damit. Weil wir wissen, nur dann wandeln wir nach deinem Willen. Und nur dann ist es wirklich möglich, dich zu verherrlichen. Oh Herr, gib uns Kraft in all unserer Schwachheit. Auch wenn wir jetzt das Abendmahl einnehmen, dass wir uns bewusst machen, einmal mehr, es ist alles deine Gnade. Du hast es am Kreuz vollbracht, dass wir heute hier sein dürfen, befreit von allem und dich verherrlichen dürfen. Oh Herr, lass es in Anbetung übergehen, aus unserem tiefsten Herzen und an unserem täglichen Wandel als Zeugnis vor der Welt ausgelebt werden. Zu deiner Ehre. Amen. Ja, wie ich schon gesagt habe, ist heute, und wie Arthur es auch vorhin schon meinte, haben wir heute unseren Abendmahl-Gottesdienst. Und es passt so gut, weil wir uns immer wieder erinnern wollen, um wen es eigentlich geht. Und wir alle sind beschäftigt mit allen Dingen des Lebens. Ja, die einen wollen heiraten, die anderen kriegen Kinder, die anderen ziehen die Kinder groß, die anderen kümmern sich um Enkelkinder, die anderen gehen in Urlaub, kommen aus dem Urlaub zurück. Wir haben so viel. Und es ist okay, es ist alles Teil des Lebens. Aber als Jesus damals für uns starb, hat er gesagt, ich will ein Mahl einsetzen, was euch erinnert, weil wir sind so vergesslich. Nicht nur unterbewusst, sondern auch bewusst. Und deswegen wollen wir das Abendmahl hier einnehmen. Wir tun es nur einmal im Monat, in meinem ersten Sonntag. Aber wir wollen wirklich die Zeit jetzt nutzen, um uns auf den Herrn zu besinnen. Und wir machen das bei uns in der Gemeinde so, dass wir hinten zwei Tische haben oder vier Tische. Vier Stehtische, wo sowohl Wein als auch Brot ist. Ich glaube, auf einer Seite ist der Saft, das müsst ihr noch rausfinden, auf der Seite zum Fenster. Ja, nicht rausfinden, sondern ihr werdet es bei Arthur, könnt ihr euch Saft nehmen und Brot. Und ihr könnt, nachdem ich die Stelle vorgelesen habe, gebetet habe, könnt ihr aufstehen, während ein Lied läuft, was die Musikgruppe spielt. Und einfach hingehen, alleine zusammen dort das Brot und Wein einnehmen oder euch hinsetzen und nutzt einfach mit dem Lied, mit dieser Zeit, aber die Möglichkeit, einfach vor euren Herrn zu treten. Deswegen ist es ein Mahl wirklich für Christen. Wenn Jesus noch nicht dein persönlicher Retter ist, dann bleib einfach sitzen. Aber wenn Jesus dein Retter ist, dann nimm dir diese Zeit. Wir machen es nur einmal, wir machen es ganz bewusst nur einmal, damit wir das eine Mal wirklich bewusst nehmen. Nicht nur einfach schnell abgehakt und hingesetzt, sondern tretet vor euren Herrn, der alles vollbracht hat, euch so sehr liebt und sich selbst für euch hingegeben hat. Paulus sagt uns in 1. Korinther 11, 23 bis 26, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir danken für deine große Gnade einmal mehr. Herr, wir wollen uns wirklich bewusst machen, wenn wir das Brot nehmen, du hast dich schlachten lassen. Du hast nicht einfach nur dich entschieden, einfach auf der Stelle zu sterben, sondern du bist ans Kreuz gegangen. Du hast
so viel erlitten, als sie dich davor gefoltert haben, dich versucht haben, klein zu machen mit der Dornenkrone, die Augen verbunden, dich überall geschlagen. Herr, du wusstest es alles und hast es trotzdem getan. Danke, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du jeden Schlag auf dich genommen hast. Dass als die Nägel durch deine Hände gingen, durch deine Füße, dass du trotzdem gesagt hast, das willst du tun. Weil du willst eine Erlösung erschaffen für Sünder. Als dein Blut vergossen wurde und dein Blut hinabfloss, dein Körper hinunter, hast du auch gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Es muss gemacht werden, um die Sünden reinzuwaschen. Auch wenn wir den Wein nehmen, Herr, lass uns wirklich daran erinnern, was es dich gekostet hat. Es hat dich alles gekostet. Du bist gestorben, du bist wahrhaftig gestorben. Und Herr, wenn wir das Mahl zu uns nehmen, lass uns auch immer wieder die Kurve kriegen in dem Bewusstsein, dass du auferstanden bist. Oh Herr, du bist auferstanden. Was wäre es gewesen, wenn du im Tod geblieben bist, aber du bist auferstanden. Und wir wollen dich preisen dafür, dass du uns nicht nur Vergebung gegeben hast, sondern wirklich auch ein Leben. Hier, jetzt, als deine lebendigen Zeugnisse, aber auch in Herrlichkeit, wenn wir dich wiedersehen werden, wenn wir dich in der Herrlichkeit sehen und dann anbeten dürfen für dein unglaublich großes Werk am Kreuz. Lass uns jetzt die Zeit nehmen, Herr, zu deiner Ehre. Amen.